Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem Geschichte-Podcast. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin, und heute kommen wir tatsächlich zum Ende dieser langen Serie zum Beruf des Scharfrichters in der Schweiz. Wir haben also gesehen, dass im Laufe des 18. Jahrhunderts Zweifel an Todesstrafe und Folter aufkamen und dass immer mehr Scharfrichter die Obrigkeit darum baten, aus ihrem Beruf aussteigen zu dürfen. Gleichzeitig, also mit der Abnahme der Todesstrafe im 18. Jahrhundert, verschlechterte sich die wirtschaftliche, rechtliche und gesellschaftliche Stellung der verbliebenen Henker. Die Zahl der Todesstrafen nahm ab, das bedeutete auch weniger Geld, denn man wurde ja nach Fall bezahlt. Viele Verbrechen wurden zudem nicht mehr mit dem Tod geahndet, so etwa Ehebruch, Gotteslästerei, Hexerei, Blutschande etc. Auch wurde die Folter weniger häufig angewandt, weil man Zweifel bekam, ob sie tatsächlich das bewirkte, was man erhoffte. Dass man unter unsäglichen Schmerzen die Wahrheit sagen musste, das erwies sich je länger, je mehr als Trugschluss. Es wurde offensichtlich, dass gequälte Menschen ganz einfach alles sagten, damit es aufhörte. Aber dennoch offiziell und landesweit wurde die Folter erst 1798 mit der Helvetik abgeschafft. Aber sie war in einzelnen Kantonen schon länger nicht mehr angewandt worden, so zum Beispiel im Kanton Zürich seit 1777. Allerdings griffen 1803 viele Kantone wieder auf den überkommenen Inquisitionsprozess zurück. Das gewaltsam erzwungene Geständnis blieb bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts in einigen Kantonen Realität. Noch 1869 wurde im Kanton Zug ein Angeschuldigter unter Anlegung der Daumenschraube verhört. Im 18. Jahrhundert gab es in der Eidgenossenschaft nur noch 145 Hinrichtungen. Diese lagen zeitlich weit auseinander und waren eher die Ausnahme als die Regel. Es kamen immer bessere Berufungsmöglichkeiten hinzu und oft wurde nach einem gefällten Todesurteil Gnade gewährt. Nach diesem wanderte die Person dann nur noch lebenslänglich ins Gefängnis. Wir haben dann im 19. Jahrhundert einige Wechsel der Staatsformen auf dem Gebiet der heutigen Schweiz. Von zentralistisch in der Helvetik ab 1799 über demokratisch mit Rückschlägen bis hin zum Bundesstaat 1848. Es ist natürlich wieder einmal in allen Kantonen unterschiedlich, aber die Kritik an Folter und Todesstrafe setzte sich durch. Im Kanton Zürich zum Beispiel wurde die Todesstrafe 1869 abgeschafft, 1872 in Basel. Allerdings hatte man an beiden Orten seit einer Generation niemanden mehr hingerichtet. Die Todesstrafe war aber durchaus theoretisch noch eine mögliche Bestrafung. Auf Bundesebene war es etwas komplizierter. Ein erster Versuch zur Abschaffung der Todesstrafe erfolgte in der Bundesverfassung von 1874. Doch wurde sie bereits 5 Jahre später durch eine Volksabstimmung wieder zugelassen. Das Hauptargument der Befürworter war die angeblich steigende Kriminalität. 10 Kantone führten die Todesstrafe in ihren Strafgesetzbüchern danach wieder ein. Aber der Fortschritt war nicht aufzuhalten. Ab 1830 wurde in zahlreichen Kantonen das Scharfrichteramt abgeschafft. Wie in den früheren Anfangszeiten reisten die wenigen verbliebenen Scharfrichter nun herum, um Verurteilte bei Bedarf hinzurichten. Nun reisten sie mit der Guillotine im Gepäck von Ort zu Ort. Eine der letzten Henkersfamilie war jene von Rheinfelden, die Menkis. die Henker verschwanden aus dem Stadtbild. Es wurde nicht mehr nur weniger oft hingerichtet oder Leibstrafen vollzogen. Das alles fand nun auch nicht mehr in aller Öffentlichkeit statt, sondern hinter verschlossenen Türen bzw. hinter Gefängnismauern. Hinrichtungen wurden nun auf fast nächtliche Termine festgesetzt, weil man verhindern wollte, dass Zuschauerinnen oder Zuschauer teilnahmen. Man war weit weggekommen von dem Spektakel des, sagen wir, 16. Jahrhunderts, als es gerade für die Obrigkeit wichtig war, dass alle zuschauten. Nun wurde eine Exekution zu einer fast verschämten Handlung, die geheim bleiben sollte. Der Staat hatte ja nun mit Zeitungen, Verfassungen, Gesetzessammlungen etc. andere Mittel, seine Rechte und seine Richtigkeit sichtbar zu machen. Da braucht es das brutale Zuschaustellen nicht mehr. Gleichzeitig stellt man auch fest, dass nun, wenn es Hinrichtungen gab, große Menschenmengen dies verfolgten. Das wurde dann von den Obrigkeiten naserümpfend als blutrünstige Sensationslust der Massen ausgelegt. Wir sehen auch dies an der Art der Entfremdung von der Tätigkeit des Scharfrichters. Er war ja eben nicht mehr so sichtbar. Er musste nicht mehr die Abzeichen seines unehrlichen Berufes herumtragen, konnte fast schon anonym werden. Wenn er auf der Straße unterwegs war, würde man ihn möglicherweise gar nicht mehr erkennen. Wir sehen dies in einem Artikel von 1905, die eine Begegnung mit dem Rheinfelder Scharfrichter Theodor Menkis beschreibt. Der Artikel beginnt folgendermaßen. Zitat: Mitten hinein in unsere blasierte Gegenwart, die längst das Gruseln verlernt hat, ragt noch ein lebendiges, trotziges Überbleibsel aus den vergangenen alten Zeiten, umschlossen von einem gewissen, geheimnisvollen, romantischen Nimbus, tritt er von Zeit zu Zeit aus dem Dunkel der Halbvergessenheit ins helle, grelle Licht des modernen Lebens. Der Scharfrichter. Zitat Ende. Der Reporter berichtete weiter. Ehrlich erstaunt oder absichtlich naiv, wer kann das sagen? Zitat: Ehe wir eintraten, ließen wir einen Blick über die Fassade des altertümlichen Hauses schweifen, dessen ersten Stock Herrn Menkis bewohnt. Da fiel es uns angenehm auf, dass auf den Fenstergesimsen der Scharfrichterwohnung ein Blumentopf neben dem anderen stand, in denen wohlgepflegte Geranien die leuchtende Farbenpracht ihrer bunten Blumen lustig entfalteten. Von finsterer Gemütsart waren die Leute nicht, die hier wohnten. Das schien mir von vornherein erwiesen. Zitat Ende. Der Artikel zeigt weiter, welche Vorurteile und Annahmen sich am Anfang des 20. Jahrhunderts zum Scharfrichter schon verfestigt hatten oder von der Presse bedient wurden. So war der Verfasser angeblich erstaunt, wie freundlich und gemütlich die Stube des Henkers war. Sie zeigte gar nichts von dem unheimlichen Beruf des Bewohners. Es entwickelte sich folgendes Gespräch. Der Knopf im Dialog ist der Auslöser des Fallbeils der Guillotine. Zitat: Und sind Sie nun in dem Augenblick, wo Sie an dem verhängnisvollen Knopf drehen, nicht innerlich mächtig erregt? Nein, ich bin vollständig kalt und ruhig, und so muss es sein. Das Herz muss ganz schweigen. Ich kenne dann nur meine Pflicht, und die ist, kaltblütig zu bleiben und mich zu bestreben, die Exekution so rasch als möglich zu vollbringen und den Delinquenten so wenig lang als möglich leiden zu lassen. Zitat Ende. Bei den letzten Hinrichtungen war man nicht nur bemüht, die Sache rasch und möglichst ohne Zuschauerinnen und Zuschauer zu vollstrecken. Auch wurden nun andere Maßstäbe angelegt. Schnell und human sollte es vor sich gehen. Das ersehen wir auch aus einem Zeugnis der Zürcher Behörden nach dem Todesurteil gegen zwei Raubmörder im Jahr 1845. Zitat: Der Polizeirat des Kantons Zürich attestiert hiermit dem Herrn Jakob Menkis von Rheinfelden, dass derselbe unter heutigem Tage der Exekution der beiden Todesurteile über die Raubmörder Lattmann und Sennhauser, welche mit dem Fallbeile vollzogen wurden, beigewohnt, die erstere gemeinsam mit seinem Bruder Herrn Josef Menkis vollzogen und bei der zweiten als Gehilfe mitgewirkt hat. Für beide Hinrichtungen wird denselben das Zeugnis erteilt, dass sie mit Humanität, Anstand und Schnelligkeit glücklich vollzogen wurden. Daher die Behörde denselben anmit das Zeugnis unbedingter Zufriedenheit bekundigt. Zürich, 15. Juli 1845. Zitat Ende. Die letzte zivile Hinrichtung der Schweiz fand am 18. Oktober 1940 statt. Um 2 Uhr in der Nacht wurde Hans Vollenweider in Sarnen durch die Guillotine hingerichtet. Der Zürcher hatte 1939 einen Obwaldner Polizisten erschossen. Er hatte 2 weitere Morde begangen, die allerdings nicht Bestandteil des Todesurteils waren. Mit der Einführung des Schweizerischen Strafgesetzbuchs am 1. Januar 1942 wurde die Todesstrafe für zivile Vergehen landesweit abgeschafft. Im militärischen Bereich blieb sie allerdings bis 1992 theoretisch erhalten. Der Bundesrat führte die Todesstrafe am 28.05.1940 für Kriegszeiten wieder ein. Wir wissen, dass es im Zweiten Weltkrieg 469 Fälle von Landesverrat gab. 372 Mal wurden Gefängnisstrafen ausgesprochen. Es gab aber auch 33 Todesurteile. Gegen 22 Schweizer und 11 Ausländer. 15 Personen wurden in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Davon wurden 17 Urteile dann auch tatsächlich vollstreckt. Die 16 Schweizer und der eine Liechtensteiner wurden durch Erschießung hingerichtet. Dort wurde nun aber nicht mehr ein amtlicher Scharfrichtergebrauch. Der Ablauf wurde folgendermaßen festgelegt. Nachdem der Richter das Urteil gefällt hatte, sollte der Vollzug der Strafe ohne Verzug geschehen. Eine Berufungsmöglichkeit gab es also nicht. Bei der Exekution anwesend waren, neben dem Verurteilten, der Ordnungsdienst, ein Vertreter des Vollzugskantons, eine Truppe von 20 Mann mit Gewehr, der Richter, der Auditor und der Gerichtsschreiber, der Verteidiger, ein Feldprediger sowie 2 Sanitätsoffiziere. Letztere hatten dann die Aufgabe, nach der Vollstreckung den Tod festzustellen. Der Verurteilte wurde also von 20 Soldaten erschossen. Ein Scharfrichter war nicht mehr zugegen. Historikerinnen und Historiker sind sich weitgehend einig, dass die verurteilten Landesverräter kaum den Tatbestand des Landesverrats erfüllten. Aber in Kriegszeiten werden andere Maßstäbe angelegt. Von den Zeiten der unmittelbaren Justiz mit Feuer und Schwert, mit genau austadierten Zeremonien und hochsymbolischen Abläufen war man da schon weit entfernt. Die Zeiten der schauerlichen Romantisierung konnte beginnen. Ich hoffe, ich konnte in den letzten paar Episoden letzterem Phänomen Gegensteuer geben. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören. Auf Wiedersehen.